Bier ist hier. Der Podcast für den Landkreis Cloppenburg.
Moin und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Bier ist hier im neuen Jahr. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wie gewohnt melden wir uns aus der Kreisverwaltung an der Eschstraße in Cloppenburg. Ich bin Lars Kors. In dieser Folge, da widmen wir uns einem Thema, das für viele Familien im Landkreis Cloppenburg von großer Bedeutung ist. Den Beiständen, also quasi den Anwälten für unter anderem das finanzielle Kindeswohl. Wer steckt hinter dieser wichtigen Aufgabe? Wie funktioniert eigentlich die Unterstützung konkret und warum ist sie so wertvoll? Darüber sprechen wir heute mit Eva Alberding und Jorina Scholz aus dem Jugendamt. Moin und herzlich willkommen.
Moin. Moin, hallo.
So wie Landrat Johann Wimberg. Moin, Herr Wimberg.
Ja, hallo. Moin, Herr Kors.
Herr Wimberg, was genau versteht man eigentlich unter einer Beistandschaft?
Ja, es geht darum, Kindern und Eltern in Trennungssituationen bei der Regelung von Unterhaltsansprüchen bestmöglich zu helfen, wenn Hilfe nötig ist. Und die Zielgruppe, die das betrifft, sind eben unterhaltsberechtigte Personen, eben Minderjährige, die durch ihren betreuenden Elternteil vertreten werden. Da ja nun auch Kinder in Trennungssituationen bei einem Elternteil leben, dann kommt es dazu, dass ein anderer Elternteil unterhaltsverpflichtet ist, und wenn es dann, und das gibt es durchaus, diejenige Person ihren Verpflichtungen nicht nachkommt, dann kommen wir ins Spiel.
Frau Alberding, nun sind ja Eltern grundsätzlich verpflichtet, ihren Kindern Unterhalt zu leisten. Das betrifft beide Eltern. Also es gibt hin und wieder noch die Annahme, dass wenn zum Beispiel eine Beziehung in die Brüche geht und die Mutter bleibt alleinerziehend dann mit dem Kind zurück oder den Kindern, dass lediglich der Vater unterhaltspflichtig sei, weil er ja gegangen ist.
Mhm.
Das ist aber ein Irrglaube.
Theoretisch, also grundsätzlich ist es so, dass beide Elternteile unterhaltspflichtig sind, ja, aber der hauptsächlich betreuende Elternteil kommt seiner Unterhaltspflicht eben im Naturalunterhalt nach. Heißt, er kümmert oder sie kümmert sich ja hauptsächlich um das Kind, um die Betreuung des Kindes. Der Elternteil, bei dem das Kind eben nicht überwiegend lebt, der ist halt barunterhaltspflichtig. Das ist dann quasi das klassische Modell, dass man Unterhalt finanziell aufbringen muss.
Frau Scholz, welche Gründe gibt es denn dafür, dass Unterhaltszahlungen ausbleiben? Und wie erleben Sie denn die Situation aus Sicht des Jugendamtes dann?
Es gibt ja immer verschiedene Gründe. Man kann ins Krankengeld geraten, man kann in die Arbeitslosigkeit geraten. Aber das Wichtigste ist eigentlich immer, dass man mit uns spricht. Uns geht es ja auch wirklich darum, das Beste für das Kind irgendwie zu finden. Und da gibt es immer Möglichkeiten, die man zusammen finden kann und Regelungen, die man treffen kann für einen gewissen Zeitraum, gerade in Zusammenarbeit mit der Unterhaltsvorschusskasse, die direkt bei uns nebenan sitzt, ne? Aber wenn man halt nicht mit uns spricht und sich einfach nicht meldet, dann ist es halt wirklich am allerschlechtesten, ne? Und dann müssen die dann halt auch mit Zwangsvollstreckungsmaßnahmen und so weiter, letztendlich im Worst Case, sag ich mal,
rechnen. Okay, also jetzt mal eben mal ganz langsam mit den Pferden, ja? Also mal das von Anfang an aufdröseln, so möchte ich es mal sagen. Es gibt ja die Düsseldorfer Tabelle, von der wahrscheinlich die meisten schon mal gehört haben. Darüber lässt sich die Unterhaltshöhe, sag ich mal, grob errechnen. Und man sollte ja annehmen, Frau Alberding, wenn jemand unterhaltspflichtig ist, dann wird das einfach festgelegt und er zahlt das monatlich. Muss man denn zwangsläufig die Hilfe von euch in Anspruch nehmen als Mutter? Oder geht das auch ohne?
Das ist natürlich in unserem Interesse oder das Bestmögliche für das Kind auch, wenn die Eltern sich ohne das Jugendamt einig werden. Also letzten Endes ist es natürlich so, dass die Möglichkeit auch immer besteht, sich fachanwaltlich beraten zu lassen oder das eben über anwaltliche Wege klären zu lassen. Im besten Fall ist es aber so, dass die Eltern sich einig werden, ohne einen Anwalt, eine Anwältin oder ohne eben das Jugendamt. Man kann anhand der Düsseldorfer Tabelle natürlich, oder man kann die als Richtwert nehmen, um den Unterhaltsbetrag zu ermitteln. Wenn man sich aber so einig wird, weil man zum Beispiel sagt, ein Elternteil zahlt die Schulgebühren oder den Sportbeitrag vom Verein oder noch zusätzliche Dinge, oder die sind sich auch eben einig, dass zum Beispiel nicht ein Elternteil klassisch die Betreuung übernimmt, sondern vielleicht auch das andere Elternteil mehr macht, dass man sich da zum Beispiel auch finanziell einigen kann.
Aber ich habe schon die Sicherheit, Frau Scholz, als Mutter, sag ich mal, die alleinerziehend dann ist, wenn ich den Weg über das Jugendamt wähle, dass ich dann nämlich die Chance habe, dass ich weiß, okay, es kommt die errechnete Summe jeden Monat auf mein Konto, egal was passiert. Denn wenn der nicht zahlt, dann zahlt ihr ja.
Nee, tatsächlich ist das nicht so. Da müssen wir mal kurz die Gebiete differenzieren.
Okay, aber wenn die Mutter zum Beispiel sagt, der Kindsvater ist jetzt über 3 Monate seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachgekommen. Was machen wir denn jetzt?
Genau, im besten Fall ist es dann so, sie meldet sich, man versucht irgendwie vorher herauszufinden, was will sie genau. Ne? Manchmal lässt sich sowas auch einfach mit einem Anruf klären, ne? Dass man den Kindesvater, wir nehmen jetzt mal das klassische Beispiel, Kinder leben überwiegend bei der Mutter, Kindesvater ist unterhaltspflichtig, dass man das ganz klassisch mit einem Anruf manchmal regeln kann, ne, dass da irgendwie ein paar Differenzen zwischen den beiden sind. Aber ist das nicht der Fall und das lässt sich nicht so klären, dann kann sie bei uns einen Antrag auf eine Beistandschaft stellen. So, dann wird der Vater angeschrieben. Er hat die Möglichkeit, seine Einkommensunterlagen einzureichen, seine Vermögensverhältnisse darzulegen. Und dann schauen wir uns die Unterlagen an und dann führen wir eine Berechnung durch.
Und wenn der nicht schickt und liefert?
Dann haben wir die Möglichkeit, gerichtliche Verfahren einzuleiten. Wir haben die Möglichkeit, Auskunftsersuchen einzuleiten beim Arbeitgeber. Wir haben die Möglichkeit,
Konten. Oh, das wird ja richtig unangenehm für
dich. Ja, das wird unangenehm. Ne?
Also das will ja keiner, dass beim Arbeitgeber das Jugendamt nachfragt, sonst sagt er, zahlt nicht für seine
Kinder.
Das
ist richtig. Ne? Das ist schon sehr unangenehm, natürlich. Ne? Das, sowas versuchen wir natürlich auch immer zu vermeiden, aber wenn sich jemand gar nicht meldet, gar nicht mitwirkt, dann bleibt uns gar keine andere Möglichkeit. Aber
könntet ihr eigentlich auch als Jugendamt eine Kontopfändung annehmen?
Ja, aber man muss erstmal, um das machen zu können, braucht man einen Unterhaltstitel. Das ist in 2 Varianten möglich. Man kann das freiwillig machen und freiwillig eine Unterhaltsverpflichtungsurkunde aufgeben, zum Beispiel bei uns auch im Jugendamt, und freiwillig sich auf einen Betrag einigen, den man verpflichtet ist zu zahlen. Es sei denn, die Lebensverhältnisse ändern sich. Oder wenn das nicht klappt und der Kindesvater, wir lassen das jetzt mal bei dem Beispiel, meldet sich gar nicht, dann können wir ein gerichtliches Verfahren in die Wege leiten. Und dann im besten Fall bekommen wir einen Unterhaltsfestsetzungsbeschluss und mit dem kann man dann Vollstreckungsmaßnahmen in die Wege leiten. Sprich Lohnpfändung, Kontopfändung, Vermögensauskünfte abrufen durch einen Gerichtsvollzieher und so weiter und so fort. Ne? Auch Krankengeldpfändung, Arbeitslosengeldpfändung. Also da haben wir schon weitreichende Möglichkeiten.
In welchen Fällen kümmert sich eigentlich das Jugendamt als Beistand um die Feststellung der Vaterschaft? Es mag ja Fälle geben, dass eine Frau sagt, ich bin schwanger und bin aber mit dem Kindsvater nicht liiert.
Auch da ist es natürlich immer gut, wenn es irgendwie möglich ist, das selber zu klären und der Vater oder der mutmaßliche angehende Vater im Einvernehmen die Vaterschaft anerkennt. Wenn dem eben nicht so ist, dann können wir das zum Beispiel im Rahmen einer Beistandschaft im Vaterschaftsfeststellungsverfahren machen, sodass wir dann den Vater anschreiben in der Hoffnung, dass er freiwillig einen Vaterschaftstest macht, die auch beim Jugendamt durchgeführt werden können. Wenn die das nicht machen, dann ist es so, dass es dann auch zu einem Gerichtsverfahren kommt.
Das bedeutet also, wenn der Vater zum Beispiel jetzt sagt, ja, ich akzeptiere das, ich erkenne die Vaterschaft an, das muss aber ja auch amtlich irgendwo berücksichtigt werden. Ich kann entweder wahrscheinlich, sagen wir, zum Notar gehen, ja, und das da beglaubigen lassen oder geben ins Jugendamt.
Genau.
Und wenn ich aber gar nicht hier jetzt im Kreis Kloppenburg lebe, kann ich zu jedem Jugendamt in Deutschland gehen.
Genau. Als Beistand ist man auch sogenannte Urkundsperson. Und dementsprechend, wenn der Vater jetzt zum Beispiel in Köln lebt, dann kann er auch das in Köln beim Jugendamt beglaubigen lassen. Die Mutter stimmt dann der Vaterschaft noch zu. Sobald die Vaterschaft festgestellt ist und die beiden Eltern eben nicht in einem Haushalt leben, wie in unserem Beispiel gerade, dann ist es ja so, dass wir oft dann weiter die Beistandschaft übernehmen, beziehungsweise die Beistandschaft bei uns bestehen bleibt und wir dann die Unterhaltsansprüche geltend machen.
Wie genau wird denn eigentlich eine Beistandschaft beantragt, Frau Schulz?
Also in der Regel ist es so, dass sich die alleinerziehenden Elternteile bei uns melden. Ganz oft bekommt man auch Anrufe und die haben eigentlich ganz andere Dinge auf dem Herzen, die loswerden möchten. Aber wenn sie dann tatsächlich richtig bei uns sind.
Wieso, was sind denn das für Anliegen, mit denen sie da konfrontiert werden?
70% der Anrufen gibt es Elternteile, die anrufen und einfach Hilfe wollen und Hilfe brauchen und total überfordert sind und total hilflos sind und einfach sehr am Ende, ne, die gerade irgendwie nach einer Trennung oder gerade ist die Trennung erfolgt und gar nicht wissen, wohin und auch gar nicht wissen, was ist jetzt eigentlich der Weg, wo bekomme ich welche Hilfe, wie sortiere ich jetzt mein Leben neu sozusagen. Bei uns im Jugendamt gibt es ja auch den Bereich Trennungs- und Scheidungsberatung, die sich mit Umgangskontakten und so weiter auseinandersetzen. Und meistens führt da erstmal der Weg hin, ne? Dass erstmal die beiden Elternteile sich einig werden, wie überhaupt die Kinder betreut werden sollen. Und erst wenn das geklärt ist, dann kommen wir erst ins Spiel. Dann können wir den Unterhalt berechnen, beziehungsweise die Unterhaltsansprüche geltend machen. Aber ganz oft ist es so, dass wir tatsächlich auch sehr viel psychische Arbeit leisten müssen und erstmal zuhören müssen und irgendwie aufbauen und erstmal ja für die richtigen Ansprechpersonen finden müssen, ne? Dass die irgendwie gute Möglichkeiten haben, Hilfe zu bekommen.
Ist es eigentlich demnach sinnvoll, die Einzelheiten des Antrags vorab mit dem zuständigen Beistand persönlich auch zu besprechen?
Ja, auf jeden Fall, ne? Also das ist immer schön, wenn man sich vorher telefonisch in Kontakt setzt und sich vorher unterhält. Es gibt nämlich, bevor man eine Beistandschaft einrichtet, auch noch die Möglichkeit einer Beratung und Unterstützung. Ne? Das ist eigentlich immer das, was wir vorab raten, dass wir ganz unverbindlich eine Berechnung durchführen und ganz unverbindlich beraten, weil da auch schon viel geklärt werden können. Und manche wollen einfach nur wissen, okay, ich weiß, dass ich Unterhalt zahlen muss, aber nicht wie viel. Und da führen wir ganz unverbindlich eine Berechnung durch. Beide Parteien erhalten das Ergebnis und dann können sie sich immer noch anderweitig einig werden, wenn sie das möchten. Das ist niemals eine verpflichtende Regelung.
Unter welchen Umständen, Frau Scholz, kann denn eigentlich eine Beistandschaft auch wieder beendet werden? Und wie funktioniert das dann?
Also, wenn erstmal eine Beistandschaft besteht, dann besteht sie.
Da kann ich also nicht sagen, ach, wir verstehen uns jetzt wieder doch ganz gut.
Doch, tatsächlich schon. Also die Beistandschaft kann nur seitens der antragstellenden Person beendet werden.
Also die Mutter könnte es wieder zurückziehen.
Genau, nur die Mutter. Wir von unserer Seite können das nicht beenden. Das kann immer nur die Person, die auch den Antrag gestellt hat. Es sei denn, das Kind wird volljährig. Mit Volljährigkeit erlischt die Beistandschaft automatisch.
Selbst wenn dann noch die Ausbildung beginnt.
Bei volljährigen Kindern bis zum 21. oder volljährigen Jugendlichen, Erwachsenen, wie auch immer man das sagen will, gibt es trotzdem noch die Möglichkeit, die Hilfe des Jugendamtes in Anspruch zu nehmen. Mhm. Nicht mehr im Rahmen einer Beistandschaft, aber im Rahmen einer Beratung und Unterstützung. Dann kann sich die volljährige Person selbst bei uns melden und dann helfen wir der Person, seine Unterhaltsansprüche geltend zu machen, beziehungsweise zu berechnen, nur zu berechnen. Dann ist aber der Unterschied, dass beide Elternteile herangezogen werden. Vorher war es immer nur der Elternteil, wo das Kind nicht lebt. Dann ist es aber so, dass beide Seiten herangezogen werden müssen. Beide Einkommen berücksichtigt werden müssen und dann erhält die volljährige Person das Ergebnis. Wenn die Eltern dann aber nicht zahlen, sind wir raus, dann muss er sich beim Anwalt Hilfe suchen.
Welche fachliche Qualifikation braucht man denn, um eine Beiständin zu sein, Frau Scholz?
Es ist grundsätzlich bei allen Behörden so geregelt, dass die Arbeit der Beistände im gehobenen Dienst erfolgt. Man braucht dazu entweder das Studium oder so wie wir beiden das gemacht haben. Wir haben damals hier die Ausbildung gemacht und haben jetzt vor 2 Jahren einen Aufstiegslehrgang hier gemacht beim Landkreis Kloppenburg.
Also klassische Verwaltungsausbildung?
Genau, ja. Ne? Verwaltungswirte, also die Beamtenlaufbahn haben wir gemacht. Aber dann ist es auch wirklich wichtig, dass man schon viel Lebenserfahrung mit sich bringt und halt auch wirklich viel Empathie und Einfühlungsvermögen. Ne? Also ich sag das jetzt mal überspitzt, aber für eine Person, die gerade aus der Schule kommt, das Studium gemacht hat und dann direkt auf diese Stelle kommt, ist es wirklich sehr, sehr, sehr schwierig. Weil man hat auch sehr viel wirklich mit hochstrittigen Eltern zu tun, wo man irgendwie Konflikte lösen muss. Also es ist ja wirklich das seltenste Beispiel, dass beide sich gut verstehen und im Einvernehmen auseinandergegangen sind, dann wären sie nicht bei uns. Dann würden sie das vernünftig alleine regeln können. Die Fälle, die bei uns sind, brauchen in irgendeiner Form Hilfe, weil hohe persönliche Differenzen zwischen beiden bestehen. Und da ist es halt auch wirklich oft Aufgabe, irgendwie die gesunde Mitte zu finden. Und das will ich auch noch mal ganz klar sagen, ne? Also es ist für uns niemals Aufgabe, für einen Elternteil irgendwie besonders viel Geldleistung herauszubekommen, ne? Sondern Für uns ist es wirklich wichtig, für alle Beteiligten, vor allem für das Kind, das Bestmöglichste irgendwie herauszubekommen.
Ja,
ne?
Das leuchtet mir alles ein. Aber Frau Alberding, wie gelingt es denn eigentlich gegenüber hochstrittigen Eltern, dennoch das Wohl des Kindes konsequent in den Mittelpunkt zu stellen, um neutral zu bleiben?
Ja, man muss sich halt immer vor Augen halten, dass es um das Kind geht und dass man natürlich als Beistand das Beste für das Kind möchte. Und das Beste für das Kind ist es oft nicht, dass man die höchste finanzielle Möglichkeit in Anführungsstrichen raushandelt, sondern eben, dass beide Eltern vielleicht noch miteinander sprechen können, wenn sie das Kind bringen und abholen. Und dass man dann vielleicht auch schaut, okay, ich höre mir beide Seiten an. Wichtig ist immer, ein Gespräch mit beiden Seiten zu führen oder dass sich auch beide Seiten einmal äußern. Oft ist es nämlich die goldene Mitte. Wenn eben die Mutter über den Vater schimpft und der Vater über die Mutter schimpft und wir nun dazwischen stehen, kann man sich oft aus den Gesprächen, wenn man beide Seiten zu hören bekommt, eine goldene Mitte bilden. Und oft ist es dann auch so, dass man sich ein bisschen zusammenreihen kann, wie es denn wohl jetzt wirklich ist oder gewesen ist oder sein soll und was da wirklich dran ist und was nicht. Also oft, gerade wenn die Eltern anrufen nach einem Gespräch, wenn sie vielleicht aufgebracht sind, wenn sie wütend sind, dann bekommt man schon sehr viele Informationen, die man sonst vielleicht nicht bekommen würde, wenn die Eltern noch zwei Nächte drüber schlafen würden. Und daraus kann man halt schon filtern, okay, was ist da dran, was ist daran, vielleicht nicht. Und während dieses Prozesses muss man sich halt wirklich immer vor Augen halten, dass man damit nichts zu tun hat, dass es nur um Streit zwischen den Eltern geht. Man den Eltern aber auch immer vor Augen halten muss, dass der Streit zwischen den Elternteilen nichts mit dem Kind zu tun hat. Also das Kind kann nichts dafür, wenn die Eltern sich eben dazu entscheiden, getrennt zu leben. Wir handeln nicht nach öffentlichem Recht, wie man das sonst eigentlich aus der Verwaltung kennt, sondern eben im Privatrecht. Manchmal muss man eben dann die goldene Mitte finden. Und das läuft halt eben dann über Kommunikation. Im besten Falle außergerichtlich.
Ich habe großen Respekt vor Ihrer Arbeit. Frau Scholz, was macht denn die Arbeit als Beistand eigentlich so besonders? Sie haben ja immer mit Menschen zu tun, ich sag's mal so, in sehr speziellen Lebenslagen, ne?
Ja, das Besondere an dieser Arbeit ist, dass man halt tatsächlich nicht nur Verwaltungsmensch in Anführungsstrichen ist, sondern halt auch wirklich viele andere Bereiche abdeckt und manchmal auch dann Live-Coaching ein bisschen hinlegt. Das Besondere ist irgendwie auch, dass das gerade für uns jetzt als Einstiegsstelle in dem gehobenen Dienst schon eine gute Challenge ist und man damit schon in viele Bereiche in der Kreisverwaltung nachher gute Erfahrungen gesammelt hat, weil wir ganz viele Bereiche abdecken. Man hat die Leistungsverwaltung, man hat Eingriffsverwaltung. Das ist schon ein guter Job, um Erfahrungen zu sammeln.
Ja, nicht nur das. Herr Wimberg, als Landrat muss ich Sie da gleich mal mit einbinden. Hm. Ist die Beistandschaft vielleicht auch eher so eine Art Einstiegsstelle? Ich meine, wir haben es ja hier mit zwei Kolleginnen von Ihnen zu tun, die im gehobenen Dienst sind. So ein Sprungbrett auch in andere Bereiche der Kreisverwaltung?
Ja, ich glaube, das kann man durchaus so sagen, weil man doch hier auch wirklich vor Herausforderungen gestellt wird, auch im Umgang mit Menschen, die konfliktbeladen sind. Das haben wir ja gerade auch gehört, wo man es wirklich nicht allen recht machen kann. Hier im Speziellen geht es ja, und das ist, glaube ich, sehr schön zum Ausdruck gebracht worden, im Zentrum um das Wohl des Kindes auch. Und da sind dann zwei Menschen, die sich möglicherweise aus unterschiedlichen Perspektiven gegenüberstehen, streiten. Ich kann auch nur sagen, ich habe das gerade nochmal wieder hier bei dem Gespräch aufgenommen, wie gut Sie in den Themen stecken, wie engagiert Sie dabei sind, fest verankert auch in der Kenntnis der Materie und dann auch noch mit Menschen das dann auch umzusetzen. Meinen allerhöchsten Respekt vor der Arbeit, die da auch im Jugendamt geleistet wird. Das ist jeden Tag wieder eine Herausforderung, da auch immer dann tough zu bleiben und auch das im Sinne des Kindes voranzubringen, finde ich bemerkenswert. Und deshalb, wer da mal auch tätig war und tätig ist, der qualifiziert sich, glaube ich, auch in vielerlei Hinsicht für andere Aufgaben in der Kreisverwaltung.
Habe ich das richtig gelesen, Frau Alberding? Sie sind nicht weisungsgebunden als Beistand?
Genau, also wir
das
sind...
Das ist ja doll.
Ja, super. Nein, wir sind fachlich nicht weisungsgebunden, nein. Organisatorisch natürlich schon, aber wir sind nicht weisungsgebunden, was das Fachliche angeht. Dadurch, dass es eben Privatrecht ist, können wir in unseren Fällen natürlich selber entscheiden.
Wie würden Sie diese Freiheit beschreiben?
Wenn man etwas in der Materie drin ist, ist es gut. Wenn man neu auf der Stelle ist, ist es total schwierig. Wenn man nämlich vorher zum Beispiel mit Verwaltungsvorschriften gearbeitet hat, vielen Kommentierungen, an die man sich halten konnte, in denen man nachlesen konnte, und man ist jetzt auf einer Stelle, wo man in Anführungsstrichen frei entscheiden kann und sich vielleicht anhand Gerichtsbeschlüssen orientiert.
Aber das ist ja wahrscheinlich auch das Spannende mit an Ihrer
das
Aufgabe.
Das ist super,
ne?
Spannend. Also es ist super zeitintensiv, weil jeder Fall ja auch ein Einzelfall ist. Und ich kann nicht sagen, okay, Kind A ist genauso wie Kind C. Ich mache das da jetzt einfach so. Jede Familie ist individuell, jedes Kind ist individuell. Am Anfang ist es wirklich schwierig.
Denn sich eigentlich so gesellschaftliche Veränderungen wie Social Media oder neue, ich sag mal, Beratungsformen wie KI oder wenn du mal bei ChatGPT mal nachschaust, auf ihre Arbeit auch aus?
Man merkt halt wirklich richtig doll, dass sich zum einen das Anspruchsdenken einfach sehr, sehr, sehr verändert. Es geht immer nur nicht schnell genug, nicht geldmäßig genug, also finanziell ist es nie genug.
Da wissen Sie auch, warum es keine Dankbarkeit gibt.
Ja, genau.
Genau, also das ist halt wirklich dieses Anspruchsdenken, nie schnell genug, und wir haben halt wirklich auch viele Fälle, ne? Also es ist nicht so, dass wir da mit 10 Fällen rumhampeln, sondern wir haben pro Sachbearbeiter 200. Und
wie viele Sachbearbeiter seid ihr denn?
Im Moment 4.
Also wir reden von 800 Fällen?
Ja.
So um den Dreh.
Eigentlich sind wir noch eine fünfte Person, eigentlich so 1000. Wir haben gerade eine vakante Stelle, deswegen haben wir das jetzt, wir vier, mit aufgefangen. Das ist halt nie genug, ne? Und dann kommt halt auch noch KI dazu, ChatGPT, Social Media oder meine Nachbarin, die ist auch getrennt, die bekommt aber viel mehr. Sowas gibt es halt auch immer, aber dieses gerade bei KI, das haben wir jetzt ganz oft auch festgestellt, dass dann schon hergekommen wird mit einem Pamphlet von ChatGPT, aber wo einfach nichts stimmt, ne? Dann werden auch Beschlüsse und sowas mit ausgespuckt, und wenn man sich das dann mal nachliest und die Beschlüsse aufruft, dann gibt es sie teilweise gar nicht, ne? Also das ist halt wirklich, die werden so doll durch diese künstliche Intelligenz und so weiter beeinflusst, dass die einfach so stark schon darin verfestigt sind und eigentlich schon genau wissen, was die wollen, aber das können wir halt da nicht erfüllen, weil es einfach so nicht geht und das auch rechtlich so nicht richtig ist, einfach, ne?
Frau Alberding, bei 200 um den Dreh, bei 200 Fällen, die Sie zu bearbeiten haben, da den Überblick zu behalten, ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, oder?
Den Überblick zu behalten ist nicht so einfach und auch jedem gerecht zu werden ist nicht so einfach. Zum Glück betreuen wir auch Kinder, wo das gut läuft. Da haben wir dann zum Beispiel einmal den Unterhalt berechnet und bekommen zwischendurch nochmal Informationen, wo beide Eltern gut mitwirken. Da haben wir dann zum Glück nicht so viel Arbeit mit, aber allen Fällen gerecht zu werden und da den Überblick zu behalten, jedem immer die gleiche Aufmerksamkeit zu schenken, ist halt schwierig, ja.
Herr Wimbeck, was möchten Sie als Botschaft Eltern und auch jungen Menschen mitgeben, die vielleicht noch zögern, die Unterstützung einer Beistandschaft in Anspruch zu nehmen?
Ja, mitgeben möchte ich einfach, dass wir da sind, wenn es drauf ankommt und wenn es nicht anders geht. So muss man es vielleicht sagen, weil am besten sind natürlich die Dinge, die sich ohne uns auch lösen lassen. Wir springen ja quasi ein, wenn es schwierig wird, wenn es eskaliert. Dann sind wir da, um eine Lösung zu schaffen im Kindeswohlinteresse. Und das ist das Angebot, was wir machen, auch wenn ich weiß, dass es am Ende nicht jedem gleichermaßen zufriedenstellt. Uns allen, das kann ich, glaube ich, sagen, ist jeder Fall am liebsten, der hier gar nicht auftaucht. Und das ist, glaube ich, auch im Interesse derer, die es betrifft. Und das sind im Wesentlichen die Kinder, die beste Lösung häufig.
Ja. Vielen Dank. Damit genug für heute. Herzlichen Dank, Eva Alberding und Jurina Scholz aus dem Jugendamt. Und danke natürlich auch an Landrat Johann Wimberg für die spannenden Einblicke und das offene Gespräch. Das war unsere erste Ausgabe von Wir ist hier im neuen Jahr. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann drücken Sie jetzt einfach auf Abonnieren. So verpassen Sie garantiert keine neue Episode mehr. In 14 Tagen sind wir mit einer frischen Ausgabe von Wir ist hier wieder dabei. Bis dahin und seien eine gute Zeit. Wir hören uns. Das war Wir ist hier, der Podcast für den Landkreis Cloppenburg mit Landrat Johann Wimberg und Lars Kors.